mag das Johannesevangelium. Und besonders mag ich dieses erste große Wunder, das Jesus tut, dieses Weinwunder, als er erscheint auf der Hochzeit zu Kana. Ich denke, viele von euch kennen diese Geschichte und haben sie oft gehört, aber mir gefällt sie einfach gut, weil der Evangelist Johannes auf diese Weise darstellt, wer ist Jesus eigentlich für ihn? Es ist ein großer Paukenschlag. Die Theologen sprechen von einem Luxuswunder, weil da so viel Wein sprudelt, 600 Liter in erlesenster Qualität. Also ich wäre gern dabei gewesen. Und ja, freue mich darauf, dass wir miteinander diesen Text bedenken können. Ich bin schon viele Jahre mit dieser Geschichte unterwegs und das Geheimnisvolle und auch Schöne an Bibelworten ist, auch an vertrauten Bibelworten, dass sie immer neue Seiten aufdecken können. Und so ging es mir auch bei der Vorbereitung. Ich habe mich ja auch schon immer gefragt, warum macht das der Evangelist Johannes so besonders, so ein großes Wunder, so ein Paukenschlag? Und wir hören aber nichts davon, dass die Menschen Jesus zujubeln. Und wir hören auch nichts in den anderen Evangelien davon. Müsste doch eigentlich überliefert sein. Und mir ist heute aufgegangen, dass Johannes ja uns auch eine verborgene Dimension zeigen will, die damit verbunden ist. Vieles, was von dieser Wundergeschichte erzählt wird, geschieht im Verborgenen. Achtet mal drauf, wenn ich das Evangelium lese nach Johannes im 2. Kapitel. Am 3. Tag fand in Kana in Galiläa eine Hochzeit statt. Auch die Mutter von Jesus nahm daran teil. Jesus und seine Jünger waren ebenfalls zur Hochzeitsfeier eingeladen. Während des Festes ging der Wein aus. Da sagte die Mutter von Jesus zu ihm: Sie haben keinen Wein mehr. Jesus antwortete ihr: Was willst du von mir, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Doch seine Mutter sagte zu den Dienern: Tut alles, was er euch sagt. Dort gab es auch 6 große Wasserkrüge aus Stein. Die Juden benötigten sie, um sich zu reinigen. Jeder Krug fasste 2 bis 3 Eimer. Jesus sagte zu den Dienern: Füllt die Krüge mit Wasser. Die füllten sie bis zum Rand. Dann sagte er zu ihnen: Schöpft jetzt etwas heraus und bringt es dem Festmeister. Sie brachten es ihm. Als der Festmeister einen Schluck davon trank, war das Wasser zu Wein geworden. Er wusste natürlich nicht, woher der Wein kam, aber die Diener, die das Wasser geschöpft hatten, wussten Bescheid. Da rief der Festmeister den Bräutigam zu sich und sagte zu ihm: Jeder andere schenkt zuerst den guten Wein aus, und wenn die Gäste dann angetrunken sind, folgt der weniger gute. Du hast den guten Wein bis jetzt zurückgehalten. Das war das erste Zeichen. Jesus vollbrachte es in Kana in Galiläa. Er machte damit seine Herrlichkeit sichtbar und seine Jünger glaubten an ihn. Ich habe das einleitend gesagt, in dieser großartigen, ausstrahlenden Geschichte steckt sehr viel von einer verborgenen Dimension drin. Also zum Beispiel die eigentliche Wandlung, wie das geschieht, das wird uns gar nicht erzählt. Wir kriegen nur mit, das Wasser, was da geschöpft wird und was geholt wird, ist zu Wein geworden. Oder auch ganz verborgen ist, wer kriegt eigentlich dieses Wunder mit? Am Ende wird nur berichtet, die Jünger glaubten an ihn. Es ist also kein Volksauflauf entstanden, wie sonst bei den Wundern, die Jesus getan hat, sondern es ist ein sehr besonderes Zeichen, was uns Jesus zeigen soll. Deswegen feiern wir ja auch Epiphanias Erscheinung und deswegen schildert der Evangelist Johannes das in dieser besonderen Weise, wie Jesus erscheint. Und zwar nicht so ganz öffentlich vor den Augen der Welt, dass jeder weiß, okay, Jesus macht Wasser zu Wein, sondern dieser letzte Hinweis ganz am Schluss, das war das erste Zeichen. Er machte damit seine Herrlichkeit sichtbar und seine Jünger glaubten an ihn. Es geht also darum, dass der Glauben geweckt wird. Und das verstehen nur die Menschen, die mit Jesus unterwegs sind. Diese verborgene Dimension, diese Herrlichkeit, die sich da zeigt. Johannes schildert uns also Jesus in, ich würde sagen, drei besonderen Punkten. Ich nenne sie mal am Anfang, die ich darstellen möchte. Erstens, Jesus gibt sich selbst. Zweitens, Jesus reinigt. Und drittens, Jesus, der eigentliche Bräutigam. Also, ihr kennt die Geschichte, es ist immer wieder wunderbar, es sich vorzustellen, ein rauschendes Fest, wie es in Israel gefeiert wird. Eine Woche lang wird dort gefeiert. Und dann geschieht etwas im Hintergrund, wovon die Gäste nichts mitbekommen. Auch der Speisemeister nicht. Wir würden heute neudeutsch sagen, der Weddingplaner. Ja, der kriegt das ja erst mit, als ihm das gewandelte Wasser gereicht wird. Und dann gibt es diese kleine Szene, dass die Mutter Jesu es mitbekommt, Jesus darauf aufmerksam macht und dann die ganze Szenerie in Gang gesetzt wird. Die Diener schöpfen das Wasser, füllen es in die Krüge, reichen es dem Speisemeister und der merkt dann, aha, hier gibt es guten Wein. Und er wundert sich und sagt zu dem Bräutigam, interessant, dass du das so rummachst. Und jetzt am Schluss, wo es die Leute schon ein bisschen angeschwipst sind, den eigentlich edlen Wein reichst. Ich glaube, es geht um viel mehr, als dass Jesus diesen Mangel stillt. Sie haben keinen Wein mehr. Darum geht es auch. Jesus schenkt ja den Wein in großer Fülle. Sondern ich denke, das Geheimnis dessen, warum er auch eingreift, ist, er gibt nicht irgendwas, er gibt nicht nur große Mengen an Wein, er gibt nicht nur besonders edlen Wein, der den Weinkennern auch schmeckt, sondern er gibt sich selbst. Also, vielleicht habt ihr es gehört, als ich die Geschichte vorgelesen habe. Es ist ja eigenartig, es wird von einer Hochzeitsfeier berichtet und die eigentlichen Hauptdarsteller der Hochzeitsfeier kommen ja nur ganz am Rande vor. Der Bräutigam nur so ganz am Schluss, weil der Speisemeister mit ihm spricht. Die Braut kommt gar nicht vor. Maria hat auch nur diesen ganz kurzen Auftritt und als dann alles gewandelt ist und der Wein da ist, erfahren wir auch nichts mehr von ihr. Es geht darum, dass Jesus sich zeigt, wie er ist und dass Jesus zeigt, er gibt sich darin selbst. Er zeigt sich darin selbst. Und er gibt viel mehr, als nur diesen Mangel auszufüllen, sondern er gibt die Fülle. Er gibt die Fülle Gottes. Jesus gibt sich selbst. Jesus reinigt. Die eigentliche Wandlung wird nicht beschrieben, habe ich vorhin gesagt, aber es wird geschildert, wie das eigentlich geht. Jesus weist die Diener an, holt Wasser und füllt das in diese 6 Krüge, die bereitstehen. Ich habe bei einem Ausleger gefunden, dass man sich diese 6 Krüge auch als 6 steinerne Becken vorstellen kann, die zur Fußwaschung dienten. Es gab also Reinigungsriten bei den Juden, die genau das auch machten. Und jetzt wird es spannend. Diese leeren Gefäße, die eigentlich zum jüdischen Reinigungsritus vorgesehen sind. Die gebraucht Jesus, das Wasser hineinzufüllen und daraus etwas ganz Neues, sehr viel Besseres zu machen. Einige von euch kennen eine weitere besondere Geschichte im Johannesevangelium, wo er auch so einen besonderen Schwerpunkt setzt. Johannes Kapitel 13, der letzte Abend, den Jesus hat, wo er von der Fußwaschung berichtet. Auch als einziger Evangelist, dass er seinen Jüngern die Füße wäscht. Und dann gibt es ein Streitgespräch mit dem Petrus, der erst abwehrt. Und dann will er von Kopf bis Fuß gewaschen werden. Und dann sagt Jesus zu ihm, du bist schon rein, ihr seid schon rein. Es genügt, wenn die Füße gewaschen werden. Ich glaube, dass es zwischen diesen beiden Geschichten eine besondere Verbindung gibt. Dass nämlich Jesus damit deutlich macht, dass er gekommen ist, um zu reinigen. Und dass mit seinem Kommen das geschieht, als ein Wunder, das wir gar nicht in Worte fassen können. Jesus reinigt von der Schuld. Jesus bringt uns mit Gott zusammen und das ist das tiefe Geheimnis, was damit auch genannt und auch beschrieben wird. Die leeren Krüge der Reinigung nach dem alten jüdischen Ritus sind nicht mehr notwendig, weil Jesus gekommen ist und weil er es verwandelt in die Erlösung. Und ein dritter Punkt, Jesus, der eigentliche Bräutigam. Ich habe vorhin schon gesagt, es fällt auf, wenn man sich die Geschichte durchliest, die eigentlichen Hauptpersonen der Hochzeitsfeier sind merkwürdig blass. Wir erfahren ja zum Beispiel auch nichts von den Gästen. Wir erfahren überhaupt nicht, ob sie das mitbekommen haben. Möglicherweise haben sie gar nicht mitbekommen, dass es einen Mangel gab. Vermutlich haben sie auch nicht mitbekommen, dass es einen sehr besonders edlen Wein von Jesus spendiert gab. Und wie gesagt, auch der eigentliche Bräutigam, hat jetzt auch nicht so eine rühmliche Rolle, sondern der Speisemeister hält es für einen Scherz, dass erst am Schluss der gute Wein gereicht wird. Und ich denke, auch das macht auf eine tiefere Dimension dieser Erzählung deutlich. Es gibt im Markus-Evangelium ein Streitgespräch. Und zwar treten die Jünger des Johannes und die Pharisäer an Jesus heran und sagen zu ihm, wie kann das eigentlich sein, dass du nicht fastest? Und dann gibt es eine Antwort, die Jesus gibt. Und er sagt, wie können die Hochzeitsgäste fasten, während der Bräutigam bei ihm ist? Ich meine, dass der Evangelist Johannes auf dieses Wort Bezug nimmt. Solange der Bräutigam bei ihnen ist, können sie nicht fasten. Also er macht damit deutlich, Jesus ist der eigentliche Bräutigam, der hier auf den Plan tritt, der sich bei diesem Fest für die Augen des Glaubens zeigt und der damit zeigt, er ist gekommen als der Messias Gottes. Er füllt dieses alte Bild, was schon im Judentum ganz präsent ist, wieder neu. Denn da wird immer davon beschrieben, Gott schließt einen Bund mit seinem Volk, einen Ehebund. Und er feiert eine Hochzeit. Und er feiert diese Hochzeit in Ewigkeit, auch wenn er weiß, dass seine Braut, also die Gemeinde, wir, immer wieder unsere eigenen Wege gehen. Jesus ist der eigentliche Bräutigam, der in diesem Gleichnis aufleuchtet und der so seine Herrlichkeit zeigt, die wir glauben dürfen, die wir mitnehmen können auf unseren Weg. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.